أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هل أمي in diesem so okay bring das irgendwas okay Allah subhanahu wa ta'ala soll an jeden, der hierher gekommen ist, jeden, der sich die Mühe gemacht hat, belohnen, segnen und ihm viel Gutes geben. Und Allah Azza wa Jalla soll für diese Sitzung und für unser Dasein und unsere Anwesenheit in dieser Sitzung unsere Sünden vergeben. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala soll uns erlauben, die Realität der Dinge, die wir hier sprechen werden, in unserem eigenen Leben zu verwirklichen und sie nicht nur bloß Worte und Sitzungen sein zu lassen, sondern sie wirklich Taten sein zu lassen und dass nach dieser Sitzung Taten folgen. Denn das ist eigentlich der Kern von Sheikh Hamza Yusufs Buch, und zwar Taten und das Leben und nicht Theorien und andere Sachen, sondern es geht darum, einen Leitfaden zu geben, wie wir Allah Azza wa Jalla erreichen können. Sheikh Hamza Yusuf beginnt in seinem Buch erst, also ich werde nicht viel zitieren oder so, sondern ich habe die Sachen zusammengefasst, weil wenn wir das lesen würden, dann würde das zu lange dauern. Und das wieder mit zusammenfassen, kompakt, damit die Message rüberkommt, also die Botschaft, die sich hinter diesen Sachen verbirgt. Und zwar müssen wir erst einmal begreifen, was Islam bedeutet. Und damit fangen eigentlich viele an, und es ist aber trotzdem gut, das zu wiederholen, was mit Islam gemeint ist. Islam bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung in das, was Realität ist. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, das Name ist Al-Haq. Und sich ihm zu unterwerfen, der Realität, bedeutet auch, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Und sich nicht von einem Schein und von Trug täuschen zu lassen. Und die Unterwerfung in Allah azza wa jalla ist nur möglich durch das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah hat Propheten gesandt, damit sie uns zeigen, und in unserem Falle ist es der Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Und es ist sehr wichtig, dass wenn wir den Namen des Propheten erwähnen, dass wir die Salawat aussprechen, und zwar korrekt, sallallahu alaihi wasallam und nicht sallallahu alaihi wasallam. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das machen, denn durch das Aussprechen der Salawat kommt Baraka und Segen in die Sitzung. Allah soll uns das gewähren. Und die wahre Unterwerfung in Allah geschieht nur durch das Befolgen des Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Und er ist gekommen, hat uns einen Weg gezeigt. Einen Weg, wie wir aus allen Missständen, in denen wir uns befinden, erlösen und befreien können. Und er hat uns einen klaren Weg gezeichnet. Und wir suchen unsere Lösungen für die Probleme, die wir haben, nicht irgendwo draußen, sondern zuallererst müssen wir uns orientieren an das, was der Prophet gebracht hat. Und Grund für Allahs Beistand und Grund dafür, dass Allah mit uns ist und uns Allah subhanahu wa ta'ala hilft, ist, dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. So sagt Allah im Koran: Sprich, mein Prophet, wenn ihr Allah liebt, also der Prophet soll das zu uns sagen, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, Allah wird euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Das heißt, die Liebe Allahs und damit auch die Unterstützung, das Auserwähltsein unter der Schöpfung Allahs, geschieht durch das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Befolgung ist Taqwa, Gottesfurcht oder die Achtung der Grenzen von Allah Azza wa Jalla. Was Taqwa genau ist, das behandelt dieses Buch. Wir werden darauf eingehen, also wir werden im Laufe der Vorträge und der Unterrichtseinheiten, das ist kein Unterricht, aber Sohbet-Einheiten, darauf eingehen, was diese Taqwa ist, die von uns gefordert ist. Aber zuallererst müssen wir im Kontext der ganzen Erörterung, die wir führen werden, verstehen und bewusst sein, dass wir alle einen großen Feind haben. Und damit meine ich nicht den allbekannten Satan, der draußen rumschwirrt oder um uns herum schwirrt, sondern Allah Azza wa Jalla sagt im Koran: Hast du nicht den gesehen, der sich selbst als seinen Gott genommen hat? Ja? Also der sein Nefs als Gott, Ilah, genommen hat. Und dieser Nefs ist es, der die Unterwerfung in Allah Azza wa Jalla verhindert. Das heißt, weil wir in uns Krankheiten tragen und weil wir in uns etwas tragen, was die Anbetung von uns erfordert, und Anbetung im Sinne von, dass wir seinen Gesetzen folgen, seinen Richtlinien folgen, das, was er will machen. Unser größter Feind in der Hinsicht ist unser Nefs. Und nur durch den Propheten, durch die Befolgung dessen, durch die Nachahmung seiner Tat und Handlung und durch das Verkörpern oder Verinnerlichen seines Wesenszustandes ist es uns möglich, unser Ego zu besiegen. Und Sheikh Hamza sagt, wir müssen zuallererst einmal sehen, wie ist unser Zustand? Wie war unser Zustand? Also in der Geschichte der Muslime. Und wie ist jetzt unser Zustand geworden? Und wichtig ist zu erörtern, wie sind wir dahin gekommen? Und was aber noch viel wichtiger ist, wie kommen wir aus diesem Zustand heraus? Sheikh Hamza sagt, unser Zustand momentan ist fern von jeglicher Ehre, von jeglichem Pracht, von jeglicher Größe. Sondern egal, wo die Muslime momentan leider sind, oder die, also nicht jetzt die, ja, egal wo die Muslime momentan sind, sagt er, gibt es nur Problemzustände. Also Armut oder andere Fälle von Missständen. Und die Muslime waren früher ein Volk, auf das man hochgesehen hat. Aber heute sind die Muslime ein Volk geworden, auf das man herabsieht. Menschen also, die nicht von besonderer Klasse sind. Und wir selber, sagt er, es ist nicht wichtig, was andere von uns so denken, sondern wichtig ist, dass wir uns selbst erst einmal sehen. Sind wir wirklich Menschen von Klasse? Also nicht von Klasse im weltlichen Sinn, aber Menschen wirklich, die was schaffen, die das, was sie vornehmen, wirklich umsetzen. Zum Beispiel sagt er, es scheint, als hätten wir die Dua des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die er jeden Früh und jeden Abend gesprochen hat, vergessen. In der es heißt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Kummer und Sorge, vor Unvermögen und Trägheit oder Faulheit, vor Feigheit und Geiz, davor von Schulden übermächtigt und von Männern überwältigt zu werden. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Zuflucht gesucht vor den Dingen, die uns momentan leider oftmals beherrschen. Und zwar Unvermögen, Trägheit, Feigheit und Geiz. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei Allah Zuflucht gesucht vor diesen vier Eigenschaften, die aber Grund dafür sind, dass wir in dem Zustand, also die jetzt momentan Grund dafür sind, dass wir in dem Zustand uns befinden, in dem wir sind. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kamen wir in unseren Zustand? Und wie finden wir heraus? Wie wir herausfinden, ist klar angegeben. Es ist ein klarer Weg eingezeichnet im Koran. Und zwar sagt Allah, Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihren Herzen ist. Also Allah wird nicht den Zustand eines Volkes verändern, bis sie nicht das ändern, was in ihrem Herzen ist. Das ist in der 13. Sure, Vers 11. Abu Talib al-Makki sagt in Qutul Qulub, dass, also er sagt, hier in diesem Vers gibt es zwei Bedeutungsebenen. Allah sagt uns zwei Sachen hier. Erst die eine Sache ist, und das ist die Antwort auf die erste Frage. Die Antwort auf die erste Frage. Und Sheikh Hamza sagt, und das ist eine schmerzliche und bittere Antwort. Und zwar, dass wir in den Ungehorsam gestürzt oder gefallen sind. Das heißt, dadurch, dass wir nicht mehr Allah Azza wa Jalla gehorchen, seine Gesetze und das, was er uns befohlen hat. Okay. Einfach weg, ne? Ja, so. Also Audioaufnahmen werden inshallah nächste Woche Sonntag wieder eingestellt, dass ihr Bescheid wisst. Ja? Heute Abend wird der Vortrag von Ustaz Mahmoud Kellner von letzte Woche heute online gestellt. Es wird immer so sein. Deswegen, okay, ihr müsst eine Woche warten, aber so ist es halt. Und zwar der Ungehorsam. Ungehorsam gegen Gesetzen Allahs gegenüber führt zur Minderung des Segens. Das heißt, uns wird Rechtleitung und Segen weggenommen. Allahs Unterstützung wird von uns weggenommen. Und das ist der Grund, wieso wir in diesem momentanen Zustand sind. Ja, und erst durch, und in diesem Vers heißt es auch, erst durch Gehorsam gegenüber Allah, dadurch, dass wir Allah gehorchen, dem Propheten folgen, die Verbote meiden, die Gebote einhalten und uns um uns selbst kümmern, kommt Schutz von Allah, Unterstützung und Hidayah. Hidayat. Also Hidayah ist die Rechtleitung. Und unsere Rechtleitung wurde aber ausgetauscht in unserer Gemeinschaft mit Irreleitung. Sheikh Hamza Yusuf sagt, wichtig ist in diesem Fall, dass wir einsichtig sind und eine kritische Einsicht haben. Dass wir verstehen, dass die Situation leider nicht ein Rosengarten ist, sondern ganz im Gegenteil ein vollkommenes Chaos ist, aus dem wir versuchen müssen herauszufinden. Wir leben in einer Stagnation, wir wissen irgendwie nicht mehr weiter, wie, was sollen wir tun. Und dafür müssen wir diesen Wegplan, den er eingezeichnet hat, ernst nehmen. Beispielsweise sagt er, was hat sich in unserem Zustand verändert? Beispielsweise wurden unsere Werte, unsere Prioritäten verändert. Höchste Priorität in unserem Leben hat die Dunya bekommen. Das, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam am allermeisten gewarnt hat, wofür er hat gesagt, ich fürchte nicht den Schirk für euch, nicht, dass ihr in Götzendienst fallen werdet, sondern ich fürchte, dass ihr euch untereinander wegen dem weltlichen Bekämpfen verfeinden werdet. Und das aber, was der Prophet uns gewarnt hat, ist zu unserer höchsten Priorität geworden. Und unsere Werte, das heißt nicht mehr das Wohlgefallen Gottes, nicht mehr die Nähe zu ihm, die Nähe zu seinem Propheten, die Nähe zu seinem Buch, ist uns wichtig, sondern uns ist die Nähe zu anderen Dingen wichtig. Und egal was es ist, egal ob es gute Dinge sind oder schlecht, in erster Linie müssen unsere Prioritäten gesetzt werden, dass wir die Nähe Allahs anstreben und seinem Wohlgefallen. Und so sagt er, dadurch, dass unsere Werte sich verändert haben, sind wir eine Kultur des Lasters, des Wuchers und des Konsums geworden. Konsum beherrscht uns. Leider nicht nur uns. Mit uns meint er nicht nur die muslimische Gesellschaft, sondern auch die Gesellschaft außerhalb der Muslime, zum Beispiel wie wir momentan jetzt in Deutschland leben. Konsum ist das, was uns antreibt, meistens. Beispielsweise, wir sehen irgendwelche Werbungen, und die Werbungen sind so gestrickt, dass sie uns Dinge verkaufen, die wir eigentlich gar nicht als notwendig erachten. Plakate und so. Und ja, ich spreche in erster Linie von mir. Ich sehe solche schönen Sachen und dann denke ich mir, wow, wäre gar nicht mal so schön in meinem Accessoire zu haben, diese Sachen. Und das Problem ist, dass wir dadurch angetrieben werden, Geld zu verdienen, auszugeben, zu konsumieren und immer weiter und immer weiter. Und weil dann andere Leute kommen und uns anscheinend am Konsum hindern wollen, indem sie uns unser Geld für bessere Dinge als den Konsum benutzen wollen, verfeinden wir uns mit ihnen. Warum? Weil wiederum alles geht zurück, dass wir die Prioritäten falsch gesetzt haben. Und dann ist eines der weiteren Probleme die Untergrabung der Autorität von Ulama. Das heißt, uns wurde suggeriert, dass die Gelehrten, die sich mit den islamischen Wissenschaften beschäftigen, Menschen sind, die nicht von besonderer Achtung, also die man nicht besonders achten muss, weil das, was sie beschäftigen, ist ja nicht so besonders wichtig. Und das wird uns die ganze Zeit suggeriert. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der sowieso Theologie und all diese Dinge gering geschätzt werden. Aber auch unter den Muslimen, bei den Türken heißt es, wenn er nichts geworden ist, dann wird er am Ende ein Hodja. Ja, das ist die Sache. Also das ist leider unter den Türken zum Beispiel eine Sache, die nun gesagt wird. Und die meisten Leute, die wirklich nichts aus sich machen können, suchen dann leider ihren Weg dort hinein. Und Sheikh Hamza sagt, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir haben. Nicht mehr die intelligenten Leute kommen zu uns, nicht mehr die Leute, die wirklich Grips haben, deren Verstand wirklich scharf ist, sondern nur noch Leute kommen zu uns, die keinen anderen Ausweg finden, außer noch diesen Weg. Und die haben da meistens, entweder haben sie psychische Störungen. Also in den Madaris, wenn man zum Beispiel geht, herrschen manchmal wirklich schlimme Zustände. Ja, und Sheikh Hamza Yusuf spricht davon, er sagt, manchmal sind es Psychopathen, Soziopathen, alle mögliche Art von Menschen kommen dahin und versuchen dann die Scharia zu studieren. Und nur wenige sind es, die wirklich mit Eigenwille gekommen sind und versuchen wirklich diese Dien weiterzutragen. Für viele ist es einfach nur ein Ausweg. Und das ist passiert, weil das, was der Prophet als allerhöchstes geschätzt hat, nämlich Wissen, zum allerniedrigsten bei uns geworden ist. Wissen über alles andere, über Brad Pitt und seiner Frau und was weiß ich und keine Ahnung wen ist oder Fußball und dieses Team und jenes Team ist wichtiger geworden, als zu wissen, wer die Sahaba waren, wer die Frauen der Sahaba waren und was sie getan haben und wie sie gelebt haben. Vorbilder wurden ersetzt, etc. Und dann kommt noch eine andere Sache, sagt er hinzu. Und zwar unsere Lebensweise. Wir ziehen Kleidung an, die keine Würde mehr ausstrahlt und keine Ehre mehr ausstrahlt, sondern diese Kleidung ist eine Kleidung geworden, die in Kinderarbeit hergestellt wurde. Kinder, teure Nike-Schuhe zum Beispiel oder irgendwelche Markenschuhe, die Kinder nicht, die das herstellen, nicht kaufen können, weil sie nämlich nur 1 Euro im Monat kriegen. Und dadurch, dass wir unser Geld in diese Dinge geben, dadurch, dass wir diese Sachen unterstützen, ist die Baraka aus unserem Leben gegangen. Früher eine Kleidung, die selbst, die geachtet wurde, aus einer islamischen Tradition herausgekommen ist, hat Ehrfurcht ausgestrahlt. Aber heute sagt er, wenn man das anschaut, die Kleidung strahlt gar nichts mehr aus. Es ist nur noch billigstes Produkt und die Muslime sind die Hauptkonsumenten der Billigprodukte. Sagt er. Also es ist halt das, was sie am meisten suchen. Also die meisten Muslime suchen die Billigprodukte. Und das betrifft nicht nur die Kleidung, sondern auch die Nahrung. Und zwar bei Nahrung, sagt er, es ist so passiert, früher die Nahrung oder die Lebensmittel wurden zu Hause hergestellt mit Liebe und Zuneigung. Beispielsweise einer von den Großen wird überliefert, dass sie niemals eine Nahrung zu sich genommen haben, die ohne Zikr gemacht wurde, ohne das Gedenken Gottes. Und wenn sie das getan haben, dann haben sie sofort den Effekt verspürt. Sie haben sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und von einem wird überliefert, dass sogar als beim Holzhacken, wurde Holz gebracht und dieses Holz wurde benutzt, um den Kessel zu erwärmen. Und er hat davon gegessen und hat gesagt, irgendwas stimmt nicht. Das Essen habe ich selber gemacht. Irgendwas stimmt nicht. Und dann hat er gemerkt, das Holz, was gekommen ist, also er hat analysiert und gesagt, das Holz, das ist irgendwas mit dem Holz. Und dann hat er ihn gefragt, hast du irgendwie Zikr gemacht oder so? Und dann hat er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Und jetzt vergleichen wir unseren Zustand, was wir alles konsumieren, was wir einfach in uns hinein essen. Dinge, die nicht mit Liebe gemacht wurden, Dinge, die schnell produziert, Fast Food und abgepackt und all diese Sachen. Ja, also in schlimmsten Zuständen hergestellt. Und Allah sagt aber im Koran, in Sure 23, Ayat 51, esst von den guten Dingen, Tayyib, also Dinge, die gut sind, und handelt rechtschaffen. Allah weist uns darauf hin, Allah sagt nicht, esst einfach irgendwas, was halal ist, sondern esst die Dinge, die gut sind. Ja, die Ulama sagen, es gibt halal und Tayyib. Halal ist, okay, halal, ne? Aber Tayyib ist, dass es gut ist, dass es also sauber ist, schön ist. Und Ustaz Mahmoud Kellner sagte, es ist sogar Sunnah, bei Lebensmitteln mehr Geld auszugeben und auf gute Qualität zu achten. Also nicht zu sparen bei Geld, sondern zu schauen, woher kommen diese Lebensmittel. Nicht schauen, wo das Allerbilligste, sondern schauen, ist es wirklich gut. Ja, also nicht zu sparen, denn die Nahrung, wenn sie mit Zikr genommen wird, hat einen erheblichen Einfluss auf uns. Wirklich einen starken, erheblichen Einfluss auf uns. Aber er sagt heute, was ist passiert? Wir essen Fastfood, gezuckerte Getränke, unsere Kinder sind gewöhnt an irgendwelche fertigen Produkte und Glutamat und all diese Sachen, ja, Geschmacksverstärker und so weiter, die auch Einfluss haben auf das Gehirn. Aber das ist jetzt kein Lebensmittelvortrag hier. Aber das sind wichtige Dinge, die man wirklich beachten muss. Ach so, und angelogen wurden wir auch hinsichtlich Flaschenwasser. Wir trinken ganz viel Flaschenwasser. Obwohl das Wasser, das Alhamdulillah aus unseren Leitungen kommt, ein sauberes Wasser ist. Ja, aber man muss sich einfach darüber informieren, wie dieses Flaschenwasser aufgebaut ist. Es ist eine Ausbeute, eine Ausbeutung, die hinter all diesen Dingen steckt. Und es ist wieder Konsum, Konsum, Konsum. Wir werden zu etwas, also es ist so irrsinnig. Wir konsumieren etwas, was aus unserem Wasserhahn kommt. Das gehen wir, kaufen wir. Und verglichen zu dem Preis einer Flasche aus dem Wasserhahn ist der Preis ums tausendfache höher, wenn im Laden von der Wasserflasche. Das muss man einfach, das ist einfach nur Konsum. Warum? Weil man uns Dinge erzählt hat, die nicht wirklich stimmen. Und deswegen sagt Sheikh Hamza, müssen wir anfangen, daheim zu essen. Unser Essen selber mit Liebe und Hingabe zu machen, vorzubereiten. So, und ein anderer wichtiger Faktor, der uns alle betrifft, ist, dass anstelle von Sitzungen von Askar, von Hadith-Runden und Runden des Salawat und des Ilm, Runden des Filmschauens und des Fernsehens gekommen ist, in denen Werte und Sachen vermittelt werden, die vollkommen gegen den Islam sind. Ja, und ein großes Problem ist, also wenn man Medien konsumiert, so Medienkonsum ist sowieso, also insbesondere Fernsehen ist ganz schlimm. Da hat Sheikh Hamza Yusuf auch also eine Rede dazu, die ins Deutsche auch mit Untertitel übersetzt wurde. Da redet er über das Fernsehen. Und er sagt, das Fernsehen ist wirklich eines der größten Probleme. Die Menschen sitzen da und konsumieren einfach. Sie schauen einfach, die denken gar nicht drüber nach. Also Konsum beinhaltet auch, dass man nicht drüber nachdenkt, sondern einfach nur verzehrt in sich aufnimmt. Und das ist eines der großen Probleme. Denn zum Beispiel diese unter türkischen Leuten, aber nicht nur türkisch, sondern auch im deutschen Fernsehen gibt es diese Serien, deren Name wir nicht erwähnen müssen. Viele Serien, ja, ne? Und diese Serien sind total Katastrophe. Also Hauptthema ist Fremdgehen, Betrügen, Lästern und so weiter. Und wir denken zwar, wir konsumieren bewusst. Sogar die, die denken, dass sie bewusst konsumieren, werden davon beeinflusst. Aber wenn man unbewusst konsumiert, dann ist der Einfluss noch viel schlimmer auf die Seele. Dann kommt hinzu noch, dass überall Spaltung, Argwohn und Misstrauen herrscht. Ja, also man spaltet sich wegen den kleinsten Dingen. Ja, oh mein Gott, du hast mir 1 Euro nicht zurückgegeben. Jetzt hör auf, ich komme nicht mehr zu den Sitzungen. Nee, ich will die Leute nicht mehr sehen. Die haben mir 1 Euro weggenommen. Und solche komischen Sachen. Obwohl wir eine Einheit bilden sollten. Egal mit wem, egal in welcher Gemeinde, egal in welchem Verein. Wir sollten nicht darauf schauen, was machen diese Leute falsch, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, was machen sie gut und wo kann ich sie in ihrem Guten unterstützen. Aber diese Aufspaltung, Spaltereien und nicht zusammenkommen und eine Einheit bilden mit einem fokussierten Ziel, führt dazu, dass wir in eine Lage, dass wir nicht unsere Sachen zusammenkriegen, sondern sogar diejenigen, die eine Einheit schaffen sollten, sogar die spalten sich. Man sieht Spaltungen in Gemeinschaften, die einen Lehrer haben, die eine Richtung haben und dennoch spalten sie sich. Und das ist ein großes Problem. Wir lieben es, Spaltung zu betreiben. Wir lieben es zu misstrauen. Ja? Und das ist auch, was Sheikh Hamza gesagt. Früher in den Gesellschaften, da waren die Leute erst Freunde und erst wenn sie Feindschaft gezeigt haben, waren sie Feinde. Aber in unserer Zeit ist jeder Feind und solange er Freundschaft zeigt, dann ist er ein Freund geworden. Davor ist er kein Freund. Erst wenn er mir Freundschaft gezeigt hat, dann ist er ein Freund. Davor ist jeder ein Feind. Aber das ist nicht so, insbesondere Muslime nicht. Und Muslime ist ein jeder der Bruder des anderen. Und dann sagt er, und aufgrund all dieser Probleme, und weil wir nicht herausfinden, suchen wir Zuflucht in Verschwörungstheorien, die uns die Welt in simplen und einfachen Geschichten erzählen sollen. Wie das Ganze abläuft, was der wahre Grund ist unseres schlimmen Zustandes. Dann werden bestimmte Gruppen hochgeputscht und die sind die Weltherrscher und weil die uns überall, weil die Schweineblut in unsere Wasser reintun, können wir nicht mehr beten und solche Sachen. Unsere Gebete werden nicht akzeptiert. Solche Geschichten sind dann im Umlauf unter den Muslimen. Leider. Und das sind Orte der Zuflucht. Man sucht Zuflucht, warum? Weil man nicht wirklich herausfindet aus der Situation. Dabei ist die Situation also der Weg aus der Situation, dass man gegen sich selbst einen Kampf beginnt. Und dazu werden wir inshallah noch kommen. Und er sagt, deswegen müssen wir uns rückbesinnen auf unsere Werte. Wir müssen uns rückbesinnen auf die Sachen, die wirklich Priorität haben in unserem Leben. Und in dem Kontext spricht er auch darüber, dass wir, auch mit den Verschwörungstheorien, die Gesellschaft, in der wir leben und die Himmelssphäre, in der wir leben, der Westen, ist nicht per se der Feind von uns. Natürlich gibt es überall, es gibt auch in den östlichen Ländern, also wenn man die Welt in West und Ost trennen will, auch im Osten gibt es viele Menschen, die gegen den Islam arbeiten, die gegen die Muslime arbeiten. Aber so wie es die im Osten gibt, gibt es die auch im Westen. Aber die Mehrheit der Menschen kennt die Religion gar nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt zu dem Quraysh, ich will nichts von euch, gar nichts, gebt mir nichts. Ich will nur eine Sache, erlaubt mir, über die Religion zu sprechen. Das war, was der Prophet von den Quraysh verlangt hat, was er von ihnen wollte. Und die Quraysh haben ihm das nicht gegeben. Aber wir, ja, wir haben jede Möglichkeit, über unsere Religion zu sprechen. Wir haben Möglichkeit, überall, wo wir wollen, über unsere Religion zu sprechen. Wir werden sogar dazu eingeladen, über unsere Religion zu sprechen, in Zeitungen und so weiter. Natürlich gibt es auch hier immer wieder Fallen und Leute, die das Schlechte wollen. Aber die gibt es überall. Die gibt es überall. Wir müssen intelligent sein und wir müssen dankbar sein für die Situation, in der wir sind. Denn Allah hat uns erlaubt, öffentlich über unsere Religion sprechen zu können, ohne dass uns Probleme gemacht werden. Und in dem Fall sagt er auch, sucht nicht die dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in Sahih Muslim, sucht nicht die Konfrontation mit dem Feind. Also sucht nicht die Konfrontation mit dem Feind. Aber wenn ihr in die Konfrontationssituation kommt, dann seid standhaft. Und hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Irgendwie lieben wir Muslime es, Konfrontation zu suchen. Das ist wirklich eine Sache, die ein großes Problem ist. Wir lieben es, die Konfrontation zu suchen. Beispielsweise, keine Ahnung, uns wurde zum, ja, das ist natürlich ein heikles Thema, sage ich mal, aber zum Beispiel Gebetsräume. Beispielsweise, wo ich gelebt habe, ich war auf dem Gymnasium, da war ich der einzige Muslim, der gebetet hat. Wenn man jetzt zum Direktor geht und sagt, hey Direktor, ich will beten, gib mir einen Gebetsraum und so weiter und so fort, und man sucht die Konfrontation. Man bringt ein Thema auf den Tisch, das gar nicht Thema war. Beispielsweise, das ist eine Konfrontationssuche. Das ist etwas, was nicht wirklich notwendig ist. Und man kann das Gebet auch anders machen. Man kann es im Keller, im Treppenraum machen, irgendwo, wo niemand jemanden sieht, wo man nicht die Konfrontation suchen muss. Aber wir lieben es, die Konfrontation zu suchen. Wir lieben es, zu provozieren. Und dann wundern wir uns, wenn wir einen auf den Deckel kriegen. Und das ist auch eines der großen Probleme. Aber wenn die Konfrontation dann kommt, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sollen wir standhaft sein. Sollen wir stark sein. Und eines der großen Probleme ist auch, dass wir viel von Dawah sprechen. Menschen zum Islam einladen. Und wir sind sehr froh, wenn Leute konvertieren und wenn sie zum Islam zurückkommen und so weiter. Aber Sheikh Abdul Yusuf sagt, aber das ist wie wenn wir Leute zu einem großen Festmahl einladen. Sagen, ja komm, Bismillah, ich habe alles vorbereitet, das ist alles da, komm zum Essen. Dann kommt er zum Essen und er sieht, Tisch ist leer. Was hast du zu essen? Trockenes Brot und Salz. Und das ist die momentane Situation. Ich habe mit vielen Konvertiten gesprochen. Das heißt dann, ich komme aufs Boot, also mir wird versprochen, das ist ja ein Luxusdampfer. Das war einmal einer zu mir gesagt. Das ist ein Luxusdampfer. Da komme ich drauf und sehe, das Boot ist am Untergehen. Und man erwartet von mir, dass ich irgendwie mithelfe. Und ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ja, also man hat mich aufs Boot geholt und jetzt das Boot geht unter. Und das ist ein großes Problem, sagt Sheikh Hamza Yusuf. Warum? Weil wir nicht an uns selbst arbeiten. Wir konzentrieren uns zu sehr nach draußen. Aber wir sollten einen kritischen Blick in unsere eigene Gemeinschaft werfen, in unsere eigene Gesellschaft werfen und versuchen, diese zu korrigieren. Aber nicht, indem wir anfangen, mit dem Zeigefinger herumzugehen und zu sagen, Bruder, Achi, Haram und so weiter. Nein, sondern indem wir erstmal zu uns gehen und sagen, hey, Nefsi, mein Nefs, das ist Haram, mach das nicht. Das ist nicht korrekt, mach das nicht. Das ist die Überschreitung der Grenzen. Und deswegen sagt Sheikh Hamza Yusuf, passt auch hier der Vers, befehlt ihr den Menschen Gutes, während ihr euch selbst vergesst, obwohl ihr die Schrift lest. Yani wir lesen die Schrift, wir haben aber unsere eigenen Menschen vergessen, uns selbst vergessen. Und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden und aus dem wir herausfinden wollen. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, über die Sheikh Hamza Yusuf sagt, dass sie die Wege, und nicht nur Sheikh Hamza Yusuf, aber allgemein der Ulama, die Wege zur Veränderung. Das ist in erster Linie, also es gibt zwei Wege zur Veränderung. Das erste ist die Arbeit an uns selbst, dass wir uns selbst korrigieren. Und das zweite ist die Arbeit, die Welt um uns herum, unsere Umgebung, unsere Gesellschaft, die Menschen, mit denen wir sind, zu schützen, aufzubauen und eine Kultur zu schaffen in der Familie, in der Gemeinschaft, in der die Kultur, die man hat, geachtet wird und gesund weitergegeben wird. Und er sagt, das Buch hier, was wir jetzt haben, dieses Handbuch, behandelt die erste Form, und zwar die Korrektur oder das Verbessern unseres Selbst und die Arbeit an uns selbst. Und es behandelt ein wenig und gibt einen Leitfaden dafür, was man machen kann, um die eigene Gesellschaft zu verbessern, um die Menschen um uns herum zu verbessern, um ihnen zu helfen. So sagt zum Beispiel Rahib al-Isfahani Folgendes. Und zwar sagt er, dass der Grund für die Erschaffung des Menschen zwei sind. Wir alle kennen die Erschaffung, den ersten Grund, und zwar Allah hat uns nur erschaffen, damit wir ihm, Allah und die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie ihm dienen. Ja, Ibadah machen. Das ist der erste Grund. Zweiter Grund, sagt Rahib al-Isfahani rahimullah, ist die Kultivierung der Erde. Und er bringt dafür einen Vers an, und zwar ist uns, wir haben euch die Erde gegeben, auf dass ihr sie kultiviert, heißt es, ja. Und das arabische Wort dort wird näher erläutert bei Sheikh Hamza Yusuf. Und so sagt er, dass damit gemeint ist, dass gesunde Samen gestreut werden, dass Projekte gemacht werden oder Dinge gemacht werden, die dauerhaft erhalten bleiben. Bau von Krankenhäusern, von Schulen und so weiter und so fort. Brücken, Straßen, also Dinge, die von Nutzen sind für die Menschen. Das sind die zwei Gründe, wieso Allah uns erschaffen hat. Nicht damit wir vernichten und zerstören, sondern damit wir aufbauen, damit wir Gutes bringen. Und um all diese Dinge, also erst einmal, um wahrhaftig Allah subhanahu wa ta'ala dienen zu können, mit unserem gesamten Sein, das heißt nicht nur mit Worten oder mit unseren Körpergliedern, sondern mit allem, mit unserer Seele, mit unserem Nefs, mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, mit allem, was, mit unseren Gefühlen sogar. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, ihr habt nicht wirklich geglaubt, bis nicht eure Neigungen sich meiner Religion, der Religion, die ich gebracht habe, hingeben. Also bis sie sich nicht ihnen anpassen, eure Neigungen. Habt ihr nicht wirklich geglaubt. Das heißt, die Neigung, eine Sünde zu haben, eine Sünde zu tun, ist auch schon ein Zeichen dafür, dass man noch nicht die Vollkommenheit im Glauben erreicht hat. Und um all diese Dinge zu bewerkstelligen, müssen wir Mut, Hingabe und kritische Einsicht haben. Mut, warum Mut? Weil die Sachen, die vor uns liegen, die wir zu tun haben, und mit wir zu tun haben, meine ich jeden Einzelnen und mich eingeschlossen, jeden Einzelnen, der hier sitzt und diese Dinge hört. Damit ist nicht gemeint, die Verantwortung auf mich zu übertragen und zu sagen, ja, mach du mal und jetzt wir gehen, bis wir da schlafen oder so. Nein, sondern, dass jeder seine Verantwortung trägt. Und jeder sieht, ich bin ein Teil des Puzzles. Ich muss meine Pflicht und mein Teil erfüllen. Und die Hingabe, dass wir verstehen, wir können was verändern. Jeder von uns kann was verändern. Und sei es auch nur einen Menschen, den wir verändern. Aber vielleicht dieser eine Mensch, vielleicht wird dieser eine Mensch 10 Menschen verändern. Und diese 10 Menschen werden weitere 10 Menschen verändern. Und so wird sich eine Reaktion auslösen. Aber wenn wir nichts tun, Und wenn wir einfach resignieren, dann wird nichts geschehen. Und das ist ein großes Problem. Wir vertrauen immer auf andere. Aber wir müssen sagen, das ist meine Religion, das ist meine Dien und ich will was dafür tun. Nicht einfach nur warten, dass du angesprochen wirst, sondern geh und sag, ich will etwas tun. Was kann ich tun? Ich will mich anstrengen. Wo kann ich mich anstrengen? Und nicht darauf warten, ja, die Leute sollen nochmal bitte kommen und mir mal sagen, was ich tun soll. Nein, gehen und suchen. Such die Wege, um was tun zu können. Und die kritische Einsicht. Warum? Weil viele Dinge, die wir bis jetzt getan haben, haben keinen Erfolg gebracht. Wir haben gesehen, viele Dinge sind gescheitert. Viele Dinge, die zum Beispiel die Gemeinschaften gemacht haben. Wir haben gesehen, sie haben zwar einen bestimmten Nutzen gehabt, aber waren auch leider ineffektiv in vielerlei Hinsicht. Und deswegen müssen wir anfangen, die Dinge, die uns, die ein Klotz am Bein sind, abzuwerfen. Einsichtig zu sein, dass wir vielleicht Dinge abbrechen müssen und stark verändern müssen. Strukturen verändern müssen. So. Und ein großes, wichtiges Thema, das Sheikh Hamza behandelt, ist die Familie, über die wir jetzt sprechen werden. Ja, also dieser Vortrag war erst einmal die Einführung, was wir jetzt geredet haben, zum Weg zur Veränderung unserer selbst. Aber eines ist auch die Familie, also das, was behandelt wird. So, Sheikh Hamza sagt, momentan überall, wo wir sind, auf der Welt, gibt es eine Krise. Und zwar sind die Familien in Krisensituationen. Die meisten Familien laufen nicht korrekt, die meisten Familien haben extreme Probleme und das betrifft nicht nur muslimische Familien, sondern auch nicht-muslimische Familien. Und er sagt, wir müssen uns bewusst werden, wenn die Familie versagt, dann hat alles versagt. Wenn unsere Familien, wenn unsere ehelichen Beziehungen nicht funktionieren, wenn wir nicht alle Wege suchen, damit sie funktionieren, wenn unsere Kindererziehung schief läuft, dann können wir nicht hoffen, eine Generation von Muslimen hervorzubringen, die besser sind als wir und die das weitertragen können oder weiterentwickeln können, was wir angefangen haben. Wenn wir falsch handeln bei Kindern und in unserer Familie, dann wird nichts Früchte tragen. Und die Familie ist die kleinste Zelle, was die Gesellschaft ausmacht. Okay, in unserer heutigen Zeit ist es Individuum. Aber in der islamischen Familie, also in der islamischen Verständnis, ist es die Familie. Denn das Individuum ist eigentlich nie getrennt. Entweder hat es Vater oder Mutter. Und sogar wenn es heiratet, das Individuum, hat es trotzdem noch Vater und Mutter, die es zu achten gilt. Und in der Hinsicht hier fängt eigentlich schon die ganze Arbeit an. Das ganze Problem fängt hier schon an. Unser Umgang mit den Eltern und unser Umgang mit Geschwistern. Oder unser Umgang mit unserer Frau und mit unseren eigenen Kindern. Und das ist schon, das ist ein Thema, da könnte man Monate darüber sprechen. Allah Azza wa Jalla hat im Koran Respekt zu den Eltern direkt eine Stufe unter den Tauhid gestellt, dass du an Allah glaubst und Respekt gegenüber deinen Eltern hast. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran sogar, du sollst nicht einmal Uff sagen zu deinen Eltern. Und die Ulama haben gesagt, dann ist nicht jemand Uff in ihr Gesicht, sondern wenn du rausgehst aus dem Zimmer, schon wieder immer das Gleiche, so in der Art. Aber wie oft neigen wir dazu? In uns ist diese Krankheit drin, dass wir diese Dinge machen. So. Ja, und es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Respekt, dass wir uns bewusst werden. Zu den größten Sünden gehört die Respektlosigkeit gegenüber Eltern. Das Brechen der Herzen von Eltern. Natürlich gibt es Situationen, die man mit den Gelehrten besprechen muss. und so weiter, wenn es um Religionsausübung geht und die Eltern verbieten die Religionsausübung und so weiter, im Gehorsam gegenüber Allah gibt es kein Gehorsam gegenüber den Menschen. Und da kann auch Herzen gebrochen werden. Aber wir reden hier über Fard, also nicht über Dinge wie, hey, ich will mit Brüdern abchillen. Ne, das ist nicht so damit gemeint. Außer natürlich, diese Sitzung, die man besucht, ist eine Wissenssitzung und man kommt nicht anders hin. Man kommt nicht anders ans Wissen heran. Da sagen auch Ulama, da geht man auch. Also sogar hier ist auch in der Ehe erlaubt, wenn der Mann nicht das Wissen geben kann, was die Frau benötigt, und zwar wir reden vom Fahrtwissen, dann darf sie auch ohne seine Erlaubnis zu diesen Wissenssitzungen gehen. Auch wenn er das nicht will. Aber natürlich immer alles in Liebe und versuchen harmonisch zu lösen und nicht sagen, mein Hack, mein Recht, ich gehe jetzt. Nein, sondern immer in Dialog führen miteinander, miteinander reden, miteinander die Beziehung pflegen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, und eines der anderen Dinge sagt er ist auch das Verlassen von grausamen und bestrafender Kindererziehung. Ja? Und Ibn Khaldun zitiert er hier und Ibn Khaldun sagt, dass grausame Strafen und eine Kindererziehung, die auch Schläge und Willensbruch des Kindes und dergleichen nutzt, letztlich zur Lüge, also die Lüge im Kind nährt, die Trägheit und Heuchelei und die Faulheit seiner Seele. Weil das Kind einfach, es lernt, okay, wenn ich nicht die Wahrheit sage, kriege ich keine Strafe. Wenn ich nicht die Wahrheit kriege, ich keine Strafe, also sage ich einfach nicht die Wahrheit. Und das Kind fängt an zu lügen. Und das Kind fängt an, Dinge zu verstecken, Dinge hinter dem Rücken der Eltern zu tun. Und denkt, so kann das Kind Autoritäten umgehen. Und das wird eine Charaktereigenschaft in diesem Kind, sagt Ibn Khaldun. Und es führt dazu, dass, dass einfach Kinder schon von klein auf falsch erzogen werden. Mit Schläge und... Wer Ibn Khaldun? Glaube ich im 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, weiß es einer von euch? Achso, okay, ja. Ich glaube so im 7. oder 8. müsste es gewesen sein. Ja, und er sagt auch, dass man halt mit Kindern, dass man auch hier die Erziehung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sich als Vorbild nehmen muss. Für alle, die Türkisch sprechen können, kann ich nur ein Buch in der Hinsicht raten, und zwar Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinde çocuk terbiyesi von İsmail Lütfi Çakan Hoca, Professor Doktor ist er, ist ein Hadis-Gelehrter auch. Er hat wirklich ein super Werk darüber geschrieben und auch die moderne Pädagogik mit einbezogen in sein Werk. Und es ist auch wichtig, dass wir aus diesen Werken wie die Pädagogik und so weiter auch Nutzen ziehen. Natürlich gibt es da manchmal auch Unsinn, sage ich mal, aber man muss einfach schauen, was entspricht der Sunna des Propheten und was nicht. Und man muss einfach abgleichen. Und vieles, was die Pädagogik hervorgebracht hat, ist nicht einfach so zu verwerfen, sondern es wird viel experimentell gearbeitet und so weiter. Und das sollte man also in der Hinsicht, aber nicht irgendwelche Ratgeber aus irgendwelche Billigratgeber kaufen, sondern wirklich, also man sollte schon seine Informationen auch hier von seriösen Quellen nehmen und nicht von Johanna irgendwas, die kein Kind hat und Kinder groß, uns erzählen will, wie man Kinder großzieht. Und Sheikh Hamza sagt, Erziehungsstile sind oftmals Reflexionen der Gesellschaft, in der man lebt oder in der man groß geworden ist oder aus der man geflohen ist. Er sagt zum Beispiel, wenn man beobachtet, Leute, die aus einer tyrannischen Gesellschaft fliehen, wo Diktatoren geherrscht haben, sind plötzlich selber Diktatoren in ihrem eigenen Haushalt. Und das ist eine Reflexion, das haben viele Forschungen ergeben und so sagt er, dass es so kommt. Und ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weist auch ebenfalls darauf hin, und zwar, so wie ihr seid, sind auch jene, die Verantwortung für euch tragen, sagt der Prophet. Das heißt, so wie ihr seid, und das bezieht sich auch auf uns, so wie ihr seid, so sind auch jene, die Verantwortung für euch tragen. Das heißt, wenn wir uns beschweren über unsere Herrscher und über unsere Emirs und sonst weiter, dann ist das, weil wir selber schlecht sind und deswegen wurden sie über uns gesetzt. Und deswegen geht es wieder darum, also die ganzen Hadith des Propheten und die ganze Sunna und der Koran weisen uns hin zur Selbstkorrektur, dass wir uns selbst verbessern. Denn wenn jedes einzelne Individuum sich verbessern würde, dann würde was passieren, wenn dieser Hadith sich realisiert, so wie ihr seid, werden eure Verantwortlichen sein, dann werden wir gute Verantwortliche haben. Aber in dem Moment, wo wir korrupt sind, wo wir falsch sind, wo wir Krankheiten unseres Herzens nähren und uns sogar darin laben, ja, und wir lieben es, Krankheiten in unserem Herzen zu haben, dann werden auch unsere Führer es haben. Und unsere, also ich, ja, unsere Verantwortlichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn wir in seine Kindererziehung schauen, er bestrafte nie mit dem Willensbruch des Kindes oder dem Bruch der Entscheidungskraft des Kindes, sondern der Prophet hat den Willen des Kindes immer umgelenkt. Zum Beispiel Enes radiallahu an erzählt, ich habe mit dem Propheten, er hat ihm 10 Jahre gedient, und nicht ein einziges Mal hat der Prophet mich gefragt, wieso hast du das nicht getan, und hat mich nicht geschimpft. Sondern der Prophet hat immer, also von Enes bin Malik gibt es viele Überlieferungen in dieser Hinsicht, radiallahu an, gibt es viele, was uns zeigt, wie der Prophet das Kind in eine bestimmte Richtung gelenkt hat. Aber Kindererziehung ist jetzt nicht Thema, aber nur, dass wir das so mal kurz anschneiden. Sheikh Hamza sagt, unser Wunsch ist es, und ich glaube, das ist der Wunsch von uns allen, dass dieses Buch ernst genommen wird. Dass es nicht einfach so eines der vielen Bücher ist, die im Regal stehen und verstauben, sondern dass dieses Buch genommen wird, darüber reflektiert wird und jeder einzelne Schritt auch versucht wird, in die Tat umzusetzen. Und dass wir versuchen sollten, Gruppen, Brüder und Schwestern sollten versuchen, Gruppen zu bilden, welche diese Dinge einüben und versuchen zu realisieren. Das ist sehr wichtig. Und wenn man gemeinsam miteinander arbeitet, dann geschieht, dann trifft folgender Hadith ein, und zwar Allah wird dem Diener beistehen, solange der Diener seinem Bruder beisteht. Und hier ist auch, solange der Diener seiner Schwester beisteht. Dann erst hilft Allah uns. Das heißt also, Allah wird uns Beistand geben, wenn wir unseren Brüdern helfen. Das heißt, wir bilden Gruppen, Lerngruppen oder Arbeitsgruppen, indem wir versuchen, die Dinge, die wir hier lernen, umzusetzen. Und das ist das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist der Kampf gegen uns selbst. So sagt Allah, diejenigen, die sich auf unsere Wege abmühen, Yujahiduna, werden wir ganz gewiss auf unsere Wege leiten. Und Allah ist wahrlich mit denen, die Gutes tun. Sure 29, Ayat 69. Und hier ist sehr wichtig, hier kommt das Wort Yujahiduna vor, und dieses Wort kommt von Jihad. Das heißt also, das Abmühen, die höchste Bemühung und Anstrengung. Und Imam Musawi sagt, dieses hier ist nicht Jihad im militärischen Sinne, weil dieser Vers ist in der mekkanischen Phase offenbart worden. Und da gab es keinen militärischen Kampf. Und deswegen ist mit dem Yujahiduna, das heißt diejenigen, die sich auf unserem Wege abmühen, gemeint, jene, die gegen ihr Nefs kämpfen. Und Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, Jihad ist Kampf gegen die eigenen Gelüste. Also gegen die eigenen Gelüste zu kämpfen. Und Fudayl ibn Iyad sagte, wer sich auf dem Weg des Wissens erlangen, also Wissen zu erlangen, abmüht, dem werden wir auf die Wege des Handelns leiten. Also er erläutert den Vers so. Das heißt, wer sich abmüht, Wissen zu erlernen, und sich anstrengt, dem wird Allah auch gewähren, dass er handelt mit diesem Wissen. Und dass es nicht nur einfach ein Wissen bleibt. Und die Großen haben viel darüber gesprochen. Und der Kampf mit uns selbst, und das wird das letzte Thema sein, was wir heute ansprechen. Der Kampf mit uns selbst ist der allerschwerste Kampf. Ist der allerschwerste Kampf. Es ist leicht, über Hans und Fritz zu schimpfen, der draußen uns nervt. Aber es ist sehr schwer, über mich zu schimpfen. Einsicht zu zeigen darin, dass ich Fehler habe, dass ich Mängel habe. Und zwar gravierende Fehler und Mängel. Und wir denken immer, also wirklich, dass es alles leicht sein muss. Islam muss irgendwie ein bisschen so leicht sein. Ne? So, muss schmecken wie ein Bonbon. Aber der Kampf mit sich selbst ist nicht immer ein Bonbon, sondern ist auch mal Staubfressen, sagt man, ne? Ja, also auch mal einstecken können, auch mal ertragen, leiden, Qualen durchmachen. Auch das gehört dazu. Und woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diejenigen, die am meisten leiden, sind die Propheten. Danach die, die ihnen ähneln und danach die, die ihnen ähneln. Die denen ähneln, die den Propheten ähneln. Das heißt, je näher man der Nachahmung des Propheten kommt, desto mehr Leid erfährt man im Leben. Und eines Tages kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, ich liebe dich. Und der Prophet sagte, pass auf, was du sagst. Und er sagte, ja Rasulullah, ich liebe dich wirklich. Und der Prophet sagte, wenn du mich wirklich liebst, dann bereite dich auf Armut und Heimsuchungen vor. Denn diese Dinge treffen jemanden, der mich liebt, schneller, als die Flut in die Stadt hineinkommt. Und Allah verspricht uns aber Hilfe und Rechtleitung. Wenn wir kämpfen gegen uns, und zwar, wie es ja auch in dem Vers heißt, und diejenigen, die sich abmühen, die werden wir ganz gewiss auf unsere Wege leiten. Und Allah ist mit ihnen, also mit denen, die Gutes tun. Das heißt, sogar wenn wir leiden auf der weltlichen Ebene, so ist dennoch Allah mit uns. Und was haben wir, wenn wir alles haben, aber nicht Allah haben? Und wie schön ist es, wenn wir nichts haben, aber dafür Allah haben? Und das ist das Allerwichtigste. Und daher, inshallah, lasst uns beginnen und nicht schon von Anfang an aufgeben. Nicht sagen, boah, jetzt haben wir gehört, so ein bisschen, so schwer. Nee, lieber nicht. Gehen wir wieder heim und machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein, sondern es ernst nehmen und festhalten. Und da sagt er, nicht sein wie jemand, der zu einem der Großen kam und sagte, ja, ich liebe deinen Weg, aber der ist mir zu schwer. Da habe ich keine Lust drauf, so in der Art. Ja, ich schaffe es nicht. Und dieser weise Mann sagte zu ihm, also viele Leute sind gekommen und sind gescheitert. Aber du bist noch nicht mal, weil du noch nicht mal angefangen bist, hast dich selbst zum Scheitern gebracht. Versuch es mal. Und wenn wir versuchen, dann Allah wird uns Kraft schicken. Allah wird uns Unterstützung geben. Aber auch hier müssen wir uns die Prioritäten richtig setzen. Und Allah soll uns vergeben. Und er soll uns helfen, all die Dinge, die wir gelesen haben, auszuleben, zu praktizieren. Und diese Runden und Sitzungen fortzusetzen. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Al-Fatiha ma'as salawatah.